Mike Tirico here with some of the 2024 Team USA athletes. What's your message for the team of tomorrow?
To young athletes, never forget why you started doing it in the first place.
You have to pursue something that you're passionate about.
Win, lose, or draw, I'm always going to be the one having a smile on my face.
Finding joy in why you do it keeps you doing it.
Be authentic, be you, and have fun.
Joy is powering Team USA during the Olympic and Paralympic Games. Comcast is proud to be bringing that inspiration home for the team of tomorrow.
Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung. Schwarze Akte. Wir alle kennen diesen einen Moment. Es ist Samstagabend, Movie Night. Du schaust einen richtig packenden Film. Die Luft knistert schon vor lauter Spannung und deine Augen kleben gebannt auf dem Bildschirm. Dir ist klar, gleich wird irgendwas passieren. Vielleicht springt das Monster plötzlich vor die Kamera oder die Protagonistin gerät in eine hinterhältige Falle. Mit klopfendem Herzen verfolgst du die Szene und wartest gespannt auf das Unerwartete. Es ist dieser eine Moment, bevor etwas passiert. Der Moment, in dem die Zeit stillzustehen scheint. Die Ruhe vor dem Sturm. Beim Filmeschauen weißt du immer, wenn dieser Moment da ist. Du erkennst es an den Bildern und der einsetzenden Musik. Du weißt, wie Geschichten funktionieren und was du von der Story zu erwarten hast. Aber wie ist das im echten Leben?
Wie in einer ausgedachten Story gibt es auch im echten Leben unerwartete Wendepunkte. Nur, dass du als Protagonist oder Protagonistin deiner eigenen Geschichte meist nicht davor gewarnt wirst. Du lebst deinen Alltag, hast deinen Plan, wie der Tag verlaufen soll und denkst dabei häufig gar nicht daran, dass es jederzeit anders kommen kann. Ein einziger Anruf beispielsweise kann dein Leben verändern. Stell dir mal vor, gleich klingelt dein Handy und eine Stimme verkündet, man wolle dich für deinen Traumjob abwerben. Oder dass du in der Lotterie gewonnen hast. Von jetzt auf gleich ist nichts mehr so, wie es war. Aber genauso kann auch eine Diagnose dazu führen, dass alles plötzlich ganz anders ist. Eine Naturkatastrophe, ein Unfall, ein Angriff oder eine Straftat.
Die 18-jährige Michelle, über die wir heute sprechen wollen, die ahnt nicht, dass sie kurz davor ist, Opfer eines Verbrechens zu werden, als sie an einem ganz normalen Mittwochnachmittag zum Shoppen in das neue Einkaufszentrum ihrer Stadt fährt. Sie ahnt nicht, dass ein Mann ganz in der Nähe ist, der ihr nach dem Leben trachtet. Eine der Fragen, die wir uns heute stellen wollen, ist also: Würdest du wissen wollen, was passieren wird, bevor es soweit ist? Oder anders formuliert: Würdest du wissen wollen, wenn dein Tod kurz bevorsteht? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Ich bin Anne Lugmann.
Ich bin Patrick Strohbusch.
Und ich leite diese Frage gleich mal an dich weiter, Patrick. Würdest du das wissen wollen?
Ja, eigentlich schon, um ehrlich zu sein.
Das sagst du mir gerade viel zu fröhlich an der Stelle.
Ja, weil, also ich meine, der Tod gehört irgendwie ja auch zum Leben dazu. Und davor Angst zu haben, ist, um ehrlich zu sein, ja, ich weiß nicht, man sollte es halt einfach akzeptieren, dass es Teil des Lebens ist. Ich glaube, schwieriger ist es halt einfach für diejenigen, die einem nahestehen, ja, die das dann entsprechend nicht so gut verarbeiten können. Aber für einen selbst, finde ich, ist es sehr hilfreich anzuerkennen, dass es ganz normaler Teil des Lebens ist. Wie siehst du das?
Ja, das sehe ich so wie du, aber ich würde den Tag nicht wissen wollen, an dem ich sterbe. Weil ich bis dahin dann die Zeit gar nicht mehr genießen könnte, wenn ich wüsste, okay, in 3 Monaten und 4 Tagen ist das hier für mich vorbei. Also ja, ich sehe es wie du, dass der Tod an sich total dazu gehört, weil damit endet irgendwie alles. Aber ich würde nicht das Datum wissen wollen, auf gar keinen Fall.
Das finde ich interessant. Also ich meine, es gibt da sicherlich so genau diese beiden Arten von Menschen, ne, die halt so einerseits sagen, ich habe Angst davor einfach. Diejenigen, die halt sagen, ich weiß halt, wann ich sterbe und bis dahin mache ich das Beste draus. Deswegen, das finde ich ganz interessant, dass du eher sagst, du hast eher Angst denn davor und kannst es gar nicht richtig genießen. Ich würde mir halt denken, jetzt erst recht, jetzt genieße ich erst recht genau das, was halt noch an Zeit bleibt so.
Ja, das mache ich aber jetzt schon. Deswegen,
ja,
das funktioniert auch jetzt schon ganz gut, die Zeit ja wertschätzen zu können, die man hat und die Zeit, in der es einem gut geht, weil oft hast du ja solche Gedanken, wenn schon irgendwas passiert ist, du eine Krankheit hast oder du irgendwie ja beeinträchtigt bist, dass man denkt, oh wow, Gesundheit ist schon was Wichtiges. Aber das ist mir auch jetzt schon bewusst. Aber ich finde es auch total interessant und spannend, dass wir hier unterschiedlicher Ansicht sind. Da schreit es ja gerade nach einer kleinen Umfrage, wie ihr das da draußen seht. Das würde mich mal interessieren, mit welchen Argumenten ihr zum Beispiel sagt, ja, ich möchte es wissen oder nein, auf keinen Fall. Also vielleicht habt ihr da ja nochmal ganz andere spannende Gedanken dabei, über die wir jetzt gar nicht so nachgedacht haben.
Ich würde aber sagen, wir gucken uns jetzt erstmal den heutigen Fall an. Und der führt uns in die USA. Genauer gesagt in Cedar Rapids, der zweitgrößten Stadt des Bundesstaates Iowa. Hier in Cedar Rapids feiert man die sogenannte fünfte Jahreszeit. Damit ist die Zeit gemeint, die man sich bewusst nimmt, um das Leben und die anderen Jahreszeiten zu genießen. Es geht dabei also um Entschleunigung, um bewusste Wahrnehmung und Genuss. Die Stadt ist stolz darauf, mit ihren knappen 140.000 Einwohnerinnen und Einwohnern die Annehmlichkeiten einer Großstadt bieten zu können. Allerdings, Zitat, ohne all die typischen Mühen und Kopfschmerzen, die mit einer großen Stadt einhergehen, wie es auf der offiziellen Webseite von Cedar Rapids heißt.
Es ist der 19. Dezember 1979. Die Stadt der fünf Jahreszeiten liegt unter einer pudrig-weißen Schneedecke begraben. Die weihnachtliche Vorfreude ist mit den Händen greifbar. Es ist super kalt und dennoch sind die Straßen vollgepackt mit Menschen, die an bunten Schaufenstern entlang bummeln, heiße Getränke schlürfen und letzte Geschenke für ihre Liebsten besorgen. Gerade am Abend, wenn es dunkel wird, ist die Weihnachtsstimmung besonders spürbar. Die farbenfrohen Lichter der Stadt laden dann besonders zum Träumen und Genießen ein und Cedar Rapids macht ihrem Spitznamen alle Ehre. Denn genau darum geht es ja bei der fünften Jahreszeit. Niemand will etwas schaffen, niemand will produktiv sein. Alle sind einfach nur im Moment, genießen das Leben und freuen sich auf die Festtage.
Während die Menschen draußen die weihnachtliche Idylle bestaunen, sitzen Albert und Janet zu Hause und warten darauf, dass ihre Tochter Michelle von einer Feier des Schulchores zurückkommt. Der Chor hat sich zu einem abendlichen Festessen in einem Hotel in der Innenstadt getroffen und eigentlich hätte die Veranstaltung schon längst zu Ende sein müssen. Aber wer weiß, vielleicht haben Michelle und ihre Freunde so eine schöne Zeit, dass sie spontan beschlossen haben, doch noch etwas zusammenzusitzen. Doch warum hat Michelle dann nicht kurz aus einer Telefonzelle angerufen, um Bescheid zu geben? Sie weiß doch, dass die Eltern sich Sorgen machen, wenn sie einfach so wegbleibt.
Dazu kommt, dass heute ein ganz gewöhnlicher Mittwoch ist. Morgen müssen Michelle und ihre Freunde ja wieder zur Schule. Und da das Bankett eine Schulveranstaltung ist, werden die Veranstalter doch bestimmt darauf achten, dass die Teenager nicht zu lange feiern. Mutter Janet und Vater Albert warten mit wachsendem Unbehagen darauf, dass sie endlich den Schlüssel in der Haustür hören. Immer wieder blicken sie dabei zur Uhr.
Als es Mitternacht schlägt, müssen sich die beiden eingestehen, dass etwas nicht stimmt. Vielleicht hatte Michelle einen Unfall? Immerhin ist sie mit dem Familienauto losgefahren und im Dunkeln kann ja immer mal etwas passieren. Ihre Sorge wächst weiter, als Janet und Albert bei Michelles Freunden anrufen, um dort nach ihrer Tochter zu fragen. Die anderen Teenager sind alle zu Hause und liegen schon längst in ihren Betten. Nur Michelles Bett ist nach wie vor leer.
An Schlaf ist hier gerade gar nicht zu denken. Aus Sorge wird Angst und das Kopfkino spart nicht mit schonungslosen Bildern. Um 2 Uhr morgens greift Albert zum Hörer. Er wählt die Nummer der Polizei und meldet seine Tochter als vermisst. Die Polizei macht sich auch sofort auf die Suche und ihre erste Anlaufstelle dabei ist natürlich das Hotel, wo die Feierlichkeit stattgefunden hat. Doch da ist keiner mehr. Das Bankett ist ja längst vorbei. Während die Polizei die Gegend durchstreift, telefonieren Janet und Albert weiter die Freunde ihrer Tochter ab. Und dabei erfahren sie, dass Michelle gegen 19 Uhr das Hotel verlassen hat, um noch einen Abstecher zum neuen Einkaufszentrum zu machen. Sie wollte sich dort wohl einen Wintermantel kaufen, den sie schon länger im Auge hatte. Michelle hat wohl auch noch 2 Freundinnen gefragt, ob die mitkommen möchten, doch beide haben abgelehnt. Unter anderem, weil sie noch Hausaufgaben erledigen mussten.
Werbung.
Ihr Lieben, jetzt geht es um ein Thema, das nicht nur mich ungefähr einmal im Monat beschäftigt. Und da freue ich mich ganz besonders auf unseren heutigen Partner, auch aus Berlin übrigens, nämlich The Female Company. Richtig cool. Ganz speziell möchte ich euch heute die Period Panties vorstellen. Wenn ihr die auch schon immer mal ausprobieren wolltet, dann ist jetzt der Moment gekommen, denn bei The Female Company sind gerade alle möglichen Produkte im Super Period Flash Sale bis zu 50% reduziert und mit unserem Code TFC-Akte15, alles groß und zusammengeschrieben, bekommt ihr nochmal 15% Rabatt. Einige Panties bekommt ihr dann schon für unter 12 Euro und das ist ein wirklich krasser Preis für die Qualität, die ihr da bekommt. Ich persönlich habe mich da jetzt auch erstmal rangetastet, obwohl ich schon von super vielen Leuten gehört habe, dass sie auf Period Panties umgestiegen sind. Aber ich war mir da bisher einfach ein bisschen unsicher, ob die auch wirklich halten, was sie versprechen. Aber ich wurde eines Besseren belehrt, denn in der Ultra Strong Variante sind die auch wirklich auslaufsicher für Heavy Bleeder. Und die Saugkraft hier wurde nämlich extra nochmal optimiert, damit man auch wirklich ein sicheres Gefühl beim Tragen hat. Und wenn ihr eure Unterwäsche gerne im Set tragt, dann gibt es auch passende Seamless Bralettes und gerade jetzt in der Sommerzeit auch Period Swimwear, also richtig praktisch für den Urlaub. Und da wir im Alltag ja eh schon ständig und überall Müll produzieren, finde ich das eine richtig schöne Sache, durch diese Period Panties auch das häufige Wechseln von Einweg-Periodenprodukten vermeiden zu können. Ich habe auch von anderen gehört, dass sie durch das Weglassen von Tampons beispielsweise weniger Schmerzen haben. Also vielleicht ist das ja auch was für euch. Die Periodenunterwäsche kann man dann übrigens bei 40 Grad zusammen mit der ganz normalen restlichen Kleidung waschen. Also wirklich super easy. Schaut gerne mal rein, solange noch der Sale ist und nutzt unseren Code TFC-Akte15 für 15% Rabatt on top. Alle Infos findet ihr natürlich auch wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Also ist Michelle allein losgefahren. Aber warum ist sie immer noch nicht zurück? Die Geschäfte im Shoppingcenter haben doch schon längst geschlossen. Albert gibt den Tipp mit dem Einkaufszentrum an die Polizei weiter, die sofort einen Wagen in das Gebiet schickt. Es ist mittlerweile 4 Uhr morgens, als Beamte das Auto der Familie auf dem ansonsten leeren Parkplatz entdecken. Als sie mit einer Taschenlampe hineinleuchten, bleibt ihnen das Herz stehen. Denn sie haben Michelle gefunden. Hier in dem Auto, auf dem Fahrersitz. Ihr regloser Körper ist über den Beifahrersitz gesackt und schräg an die Autotür gelehnt. Michelle ist tot.
Michelle trägt ein schwarzes Kleid und einen schwarz-weißen Kaninchenfellmantel. Doch das ganze Blut im Auto ist nicht zu übersehen. Es ist an die Sitze, die Armatur und die Türen gespritzt. Jemand hat Michelle auf grausame Art ermordet. Und es ist offensichtlich wie, nämlich mit einem Messer. Jemand hat mehrfach auf die 18-Jährige eingestochen, sowohl in ihre Brust, aber auch in ihr Gesicht. Das Auto von Janet und Albert gleicht einem Schlachtfeld. Und die Polizei hat jetzt die schwere Aufgabe, den Eltern von der grausamen Ermordung ihrer Tochter zu berichten. Etwas, für das sie zwar ausgebildet wurden, aber das trotzdem bestimmt nicht einfach wird. Du hast ja mal im entferntesten Kosmos für die Polizei gearbeitet. Hast du damit schon mal Erfahrung gemacht oder kannst du darüber irgendwas erzählen?
Ich habe da auf jeden Fall ein bisschen nachrecherchiert und auch mit ehemaligen Kolleginnen mal geschrieben drüber. Und das gibt, ich kann da natürlich jetzt hauptsächlich für Brandenburg nur sprechen. Ich habe aber so ein bisschen geguckt, das gibt's auch so in ähnlichen Varianten dann für die anderen Bundesländer. Ein sogenanntes Einsatznachsorgeteam. Ja. Das ist nicht nur für die Polizei zuständig, sondern auch beispielsweise für Sanitäter oder halt die Feuerwehr. Wenn die halt wirklich, so wie in dem Fall, einfach krasse Fälle vor sich haben und dann teilweise halt auch genau so eine Nachrichten überbringen müssen. Und genau die können halt für sowas dann auch angefordert werden und geben psychologische Betreuung und im Zweifel leiten sie die Beamten dann auch in eine Therapie dann weiter, wo das dann halt einfach nochmal weiter aufgearbeitet werden kann.
Okay. Ja, ich kann mir vorstellen, dass egal wie gut du geschult wirst und darauf vorbereitet wirst, dass solche Nachrichten zu überbringen, dich doch trotzdem mitnehmen, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann in dem Moment wirklich nur Job ist, sondern das ist ja wirklich nur furchtbar. Vielleicht haben wir ja unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jemanden, der auch in dem Bereich arbeitet. Das würde uns auf jeden Fall interessieren, wenn wir da von euren Erfahrungen hören können, wie es euch damit geht oder vielleicht kennt ihr jemanden, der das beruflich macht und ja, solche schlimmen Nachrichten überbringen muss. Das fände ich mal total spannend zu hören, wie das den Personen ergeht, die das sagen müssen.
Bevor wir darüber sprechen, wie die Ermittlungen in diesem Fall ablaufen, möchten wir euch zuerst erzählen, wer Michelle eigentlich war. Indem wir uns mit den Hintergründen der Opfer von Straftaten beschäftigen, indem wir uns über ihre Träume und Leidenschaften unterhalten, können wir einen kleinen Beitrag dazu leisten, die Erinnerung an sie aufrechtzuerhalten. Michelle Marie wurde am 6. Oktober 1961 in Cedar Rapids geboren, also in derselben Stadt, in der sie auch aufwächst. Sie hat eine Schwester, Janelle, die 12 Jahre älter ist. Das ist ein großer Altersunterschied und der Grund dafür ist leider ein trauriger.
Nach Janelle haben sich Janet und Albert noch ein zweites Kind gewünscht, doch die Natur wollte das nicht so richtig. Insgesamt musste Janet 5 Fehlgeburten erleiden, bis sie endlich die kleine Michelle im Arm halten konnte. Das Glück, das die kleine Familie empfunden hat, als Michelle endlich da war, das war groß. Auch für die 12-jährige Janelle war es etwas ganz Besonderes, jetzt eine kleine Schwester zu bekommen.
Michelle wächst in einem liebevollen, behüteten Umfeld auf. Alles ist gut, bis sie mit 12 eine Diagnose bekommt, die ihren Alltag von jetzt auf gleich verändert. Skoliose. Ihre Wirbelsäule ist verkrümmt, weshalb sie die nächsten 2 Jahre ein Korsett tragen muss, das vom Hals bis runter zur Hüfte reicht. Die damit verbundenen Schmerzen und die Einschränkungen machen ihr stark zu schaffen. Aber Michelle beißt sich durch.
An ihrem 18. Geburtstag gehört das Korsett bereits lange der Vergangenheit an. Aus der Teenagerin Michelle wird eine junge Frau, die sich ihrer Schönheit und ihrer Wirkung auf die Männerwelt gar nicht bewusst ist. Michelles Markenzeichen ist ihre blonde Haarpracht, die sie auch immer perfekt gestylt trägt. Das tut sie aber nicht für andere, sondern einfach für sich selbst. Sie macht ihr Ding, so wie sie sich wohlfühlt. Im Dezember 1979 ist Michelle Schülerin im Abschlussjahr der Kennedy High School in Cedar Rapids. Das Lernen fällt ihr leicht und so stehen auf ihren Zeugnissen auch regelmäßig gute Noten.
Neben der Schule geht sie mehreren Hobbys nach. Sie singt in 2 Chören, spielt Theater und twirlt. Twirling, und ja, das wird wirklich so ausgesprochen, das ist ein Sport, den wir hier in Deutschland gar nicht so wirklich kennen. Es ist wie eine Art rhythmische Sportgymnastik, bei dem man einen Metallstab in der Hand hält, der so lang ist wie der Arm. Mit diesem Stab wird dann getanzt, indem man ihn kunstvoll über den eigenen Körper oder in die Luft schwingt. Der ganze Körper kommt dabei zum Einsatz. Twirling kommt ursprünglich aus den USA und wird dort sogar als Schulsport unterrichtet. Und Michelle ist richtig gut darin. So gut, dass sie es sogar in die offizielle Twirling-Gruppe ihrer Schule schafft. Darauf ist sie sehr stolz.
Nach ihrem Abschluss plant Michelle, Innenarchitektur an der Iowa State University zu studieren. Die liegt ungefähr 1,5 Stunden mit dem Auto von Cedar Rapids entfernt. Sie könnte an der Uni also ihr eigenes Ding machen, wäre aber auch immer schnell wieder zu Hause, wenn sie ihre Familie und ihre Freunde vermisst. Doch dann kommt alles ganz anders. Jemand raubt Michelle vollkommen plötzlich und gewaltsam ihr Leben und hinterlässt eine verzweifelte, tief trauernde Familie, eine Stadt in Schock und eine Polizei, die vor einem großen Rätsel steht.
Michelles Freundin Jane erhält den Anruf von Michelles Mutter um 4.30 Uhr am Morgen, also kurz nachdem sie selbst vom Tod ihrer Tochter erfahren hat. Jane ist eine der beiden Freundinnen, die Michelle gefragt hatte, ob sie mit zum Einkaufszentrum kommt. Aber Jane hatte abgelehnt, da sie noch Hausaufgaben machen musste. In einem Interview sagt sie später: "Ich war 17. Ich durfte noch nicht einmal Filme ab 18 sehen. Diese Art von Gewaltverbrechen war für mich unvorstellbar."
Janes Trauer und Schmerz wird von einem Gefühl der Schuld begleitet, weil sie an diesem Mittwochabend nicht mit Michelle gefahren ist. Aber ob das was geändert hätte? Das wird wohl für immer ein Geheimnis bleiben. Doch neben der Schuld ist da auch noch ein anderes Gefühl, nämlich Angst. Angst vor dem Unbekannten, der Janes Freundin so grausam erstochen hat. Was ist, wenn er es noch auf andere von ihnen abgesehen hat? Und wer weiß, ob der Mörder nicht auch sie getötet hätte, wenn sie in Michelles Gesellschaft gewesen wäre.
Michelles Tod verändert die Community. Vor jenem Tag waren die Teenager sorglos und unabhängig auf den Straßen von Cedar Rapids unterwegs. Man traf sich, verbrachte gemeinsam Zeit, einige gingen Nebenjobs nach. So auch Jane, die zu der Zeit als Kassiererin bei einem Discounter gearbeitet hat. Eigentlich gehört es zu ihrem Job, abends um 22 Uhr den Laden abzuschließen. Anschließend musste sie im Dunkeln zu ihrem Auto gehen. Doch seit Michelles Tod ist immer jemand da, der sie zu ihrem Auto begleitet. Die Angst wird bei ihr und ihren Freunden eine ständige Begleiterin des Alltags.
Mit ziemlich hohem Erfolgsdruck macht sich die Polizei also jetzt an die Ermittlungen. Wichtige erste Auskünfte ergibt dabei die Autopsie. 29 Stichwunden lassen sich an Michelles Körper finden. Dazu schwere Abwehrverletzungen an ihren Händen. Es ist also eindeutig, dass Michelle mit aller Kraft gegen den Angreifer gekämpft hat. Die Gerichtsmedizin kann aber keine Spuren von sexuellem Missbrauch feststellen. Michelle war zum Beispiel vollständig bekleidet, als sie gestorben ist.
Im Auto selbst versucht die Spurensicherung, Fingerabdrücke des Täters sicherzustellen. Doch ohne Erfolg. Dafür entdecken sie Gummifasern, die von Handschuhen stammen, die der Täter getragen haben muss. Das bedeutet, dass er vorbereitet gekommen sein muss und der Mord nicht aus dem Affekt geschehen sein kann. Und sie finden noch etwas, nämlich Michelles Portemonnaie, mit Geld und allem anderen darin.
Das lässt eine weitere Schlussfolgerung zu. Es handelt sich hier also nicht um einen Raubmord. Doch wenn es keine sexuellen Motive gibt und es auch nicht ums Geld geht, ja, worum geht's dann? Die Anzahl der Stichwunden deutet darauf hin, dass der Mord einen sehr persönlichen Hintergrund haben muss. Der Täter hat Michelle nicht einfach nur ermordet, sondern muss auch noch nach ihrem Tod auf sie eingestochen haben.
Im Englischen gibt es da eine treffende Bezeichnung für. Man bezeichnet das als Overkill. Die gewaltsame Art des Mordes lässt vermuten, dass starke Gefühle im Spiel waren. Geht es vielleicht um Rache? Um Eifersucht? Enttäuschung? Die Tatwaffe befindet sich nicht im Auto. Die muss der Täter also mitgenommen haben. Die Gerichtsmedizin schätzt anhand der Wunden, dass es sich um einen scharfen und spitzen Gegenstand handeln muss. Aber man kann nicht mit Sicherheit sagen, ob es ein Messer war oder vielleicht doch etwas ganz anderes.
Anhand des Blutes kann man klar erkennen, dass der Mord im Auto passiert sein muss und nicht außerhalb des Wagens. Denn weder auf dem Parkplatz noch außen am Auto sind Blutspuren zu finden. Michelle muss also bereits auf dem Fahrersitz hinter dem Lenkrad gesessen haben, als der Angriff passiert ist. Dadurch war sie natürlich dann auch in ihrem Bewegungsradius ziemlich stark eingeschränkt. Das heißt, sie konnte sich gar nicht so gut verteidigen, da ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt war.
Anhand des Tatorts kann man also erste Rückschlüsse auf die Hintergründe der Tat ziehen. Aber eine richtige Spur hat der Täter leider nicht hinterlassen. Das Ermittlungsteam beginnt also beim sogenannten Ground Zero. Es müssen erst einmal grundsätzliche Informationen über Michelle und die Stunden vor ihrem Tod eingeholt werden. Dazu werden Familie, Freunde und Bekannte befragt. Man findet heraus, dass Michelle eine halbe Stunde nach ihrer Abfahrt vom Schulchorbankett im Einkaufszentrum noch gesehen worden ist. Man kann also mit Sicherheit sagen, dass es ihr bis ca. 20 Uhr gut ging. Danach fehlen allerdings jegliche Informationen. Aber es gibt ziemlich schnell einen Verdacht.
Ja, wir haben ja gerade schon erwähnt, dass der Mord sehr persönlich erscheint. Es könnte sich also um einen Akt der Rache handeln. Dann hätten wir es mit einem Narrativ zu tun, das wir in der schwarzen Akte ja auch schon häufiger mal besprochen haben. Nämlich, eifersüchtiger Partner tötet Geliebte. Und tatsächlich mutmaßen so einige aus Michelles Bekanntenkreis, dass es ihr Ex-Freund Andy war.
Andy ist ein Jahr älter als Michelle. Die beiden waren 2 Jahre zusammen, bevor Michelle die Beziehung beendet hat. Sie wollte keine feste Bindung und Andy hat die Trennung wohl alles andere als gut weggesteckt. Er soll sich danach sehr kontrollierend und anhänglich ihr gegenüber verhalten haben und auch bei Michelles Beerdigung fällt er auf. Er soll zum Beispiel zu einer anderen Anwesenden gesagt haben, dass er unbedingt wissen müsse, wen Michelle zum Zeitpunkt ihres Todes geliebt habe. Es scheint ihm überaus wichtig zu sein, dass ein Platz in ihrem Herzen noch immer ihm gehört.
Aber warum das Mädchen töten, das er liebt? Vor allem, weil Michelle ja zu dem Zeitpunkt nicht in einer neuen Beziehung war. Für Eifersucht gab es also eigentlich keinen Grund. So richtig stimmig wirkt das also nicht. Dazu kommt, dass Andy für den Abend ein Alibi hat. Denn er war zu Hause, was seine Mutter auch bestätigen kann. Was sich die Polizei an dieser Stelle aber fragen darf und auch muss, wie viel wiegt ein Alibi, das die eigene Mutter bestätigt? Würde eine Mutter nicht alles machen, um ihr Kind zu beschützen?
Fakt ist, es gibt keine konkreten Beweise gegen Andy. Also wird er auch nicht festgenommen. Sein Name bleibt aber dennoch auf der Verdächtigenliste stehen. Kurz nach dem Highschool-Abschluss verlässt Andy Cedar Rapids und geht zur Navy. Damit ist er zwar aus den Augen, aber nicht aus dem Sinn der Behörden.
Bei ihren Befragungen stößt die Polizei auf zwei Zeugen, die behaupten, ihnen sei an jenem Abend ein Mann in der Nähe von Michelles Auto aufgefallen. Mithilfe ihrer Beschreibungen lassen die Detectives ein Phantombild zeichnen, das am 19. Juni 1980, also ein gutes halbes Jahr nach dem Mord, auch veröffentlicht wird. Darauf zu sehen ist ein weißer Mann in späten Teenagerjahren bzw. in seinen frühen 20ern, der zwischen 75 und 80 Kilogramm wiegt und ungefähr 1,80 groß ist. Er hat ein schmales Gesicht, tiefliegende, mandelförmige Augen, markante Augenbrauen und dunkles, lockiges Haar. Wenn ihr auch mal einen Blick auf diese Phantomzeichnung werfen möchtet, dann verlinken wir euch das jetzt mal in den Shownotes.
In den Wochen nach der Veröffentlichung gehen so einige Anrufe bei der Polizei ein. Quasi auf jeden Mann, der ungefähr der Phantomzeichnung entspricht, werden die Beamten hingewiesen. Über 200 Hinweisen gehen sie nach. Die Verdächtigenliste wächst auf 80 Personen, die möglicherweise hinter dem Mord stehen könnten. Einen Großteil davon können die Ermittler nach einer kurzen Nachforschung wieder von der Liste streichen. Doch bei den übrigen Namen kommen sie nicht wirklich weiter und landen immer wieder in Sackgassen. Die Polizei tut, was sie kann, doch der Fall erweist sich als äußerst schwer zu knacken.
Alles deutet darauf hin, dass die Polizei mit der Ursprungsvermutung falsch liegt. Es gibt einfach keinen plausiblen Tatverdächtigen in Michelles Umkreis, der sie aus Rache oder Zorn hätte ermorden können. Das heißt, es handelt sich allem Anschein nach nicht um eine persönliche Tat. Es scheint immer wahrscheinlicher, dass Michelle von einem Fremden getötet wurde, der gar nicht in Cedar Rapids lebt, sondern vielleicht auf der Durchreise war. Aber wenn sie wirklich zufällig der Tötungswut eines Fremden zum Opfer gefallen ist und wenn es keinerlei Verbindung zwischen den beiden gibt, wie lässt sich dieser Mann denn jetzt finden? Und genau das ist das Problem, vor dem die Polizei steht. Es kommt der Zeitpunkt, an dem es keine Spur mehr gibt, der man noch nachgehen könnte. Der Fall wird also kalt, so schwer das für Michelles Familie und Freunde auch zu ertragen ist.
Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, also in den Wochen und Monaten nach Michelles Tod, ahnt niemand, dass es sehr wohl eine Verbindung zwischen Michelle und ihrem Mörder gibt, von der aber noch niemand etwas ahnt. Eine Verbindung in drei Buchstaben. DNA. So richtig etabliert sich die DNA-Analyse ja erst in den 80er Jahren in der Forensik, aber darauf werden wir gleich noch näher eingehen. Als die Ermittlungen bis auf Weiteres eingestellt werden, will Michelles Familie nicht untätig dasitzen und darauf warten, dass irgendetwas passiert, was die Akte wieder aus dem Archiv der Polizei holt. Michelles Eltern, Janet und Albert, verklagen Mitte der 80er Jahre das Einkaufszentrum wegen Fahrlässigkeit.
Sie werfen dem Zentrum vor, keine angemessenen Sicherheitsvorkehrungen getroffen zu haben. Ihre Klage geht sogar hoch bis zum obersten Gerichtshof von Iowa, doch wird schlussendlich im September 1986 abgewiesen. Damit haben Michelles Eltern nichts mehr in der Hand. Viele, viele Jahre gibt es also keine weiteren Entwicklungen in dem Fall. Und, jetzt wird es nochmal richtig traurig, 1995 stirbt Vater Albert im Alter von 76 Jahren nach einer langen Krankheit. 3 Jahre später folgt ihm auch seine Frau Janet im Alter von 80 Jahren, ebenfalls infolge einer Krankheit. Beide gehen also im Unwissen darüber, warum ihre jüngste Tochter getötet wurde, was ihn auch noch auf dem Sterbebett ziemlich großen Kummer bereitet hat.
Aus der ursprünglich 4-köpfigen Familie bleibt noch Janelle übrig. Die ist verheiratet und hat 2 Kinder. Sie ist es, die die Erinnerung an ihre kleine Schwester aufrechterhält. Dabei wird sie von den lokalen Medien unterstützt. Jedes Jahr am 19. Dezember, also am Jahrestag von Michelles Tod, veröffentlicht die Zeitung eine kleine Reportage über Michelle und hilft so dabei, dass sie nicht in Vergessenheit gerät. Während aber die Ermittlungen im Vordergrund ruhen, entwickelt sich die Wissenschaft im Hintergrund immer weiter.
Wir haben es ja gerade schon angesprochen und es war auch schon häufig Thema hier in der Schwarzen Akte, nämlich die Entdeckung der DNA und ihre Anwendung in der Forensik. Das ist ein richtiger Gamechanger bei der Aufklärung von Verbrechen. Und weil dieses Thema so zentral ist und ja immer wieder aufkommt, haben wir uns gedacht, dass wir jetzt mal zwei Expertinnen einladen, die uns ein bisschen mehr über DNA und ihre Geschichte erzählen. Nämlich Luisa und Marie vom Podcast Behind Science. Beide haben Wissenschaftsjournalismus studiert und sich ein bisschen Zeit genommen, uns jetzt hier zu erklären, uns und euch, was genau das mit der DNA eigentlich auf sich hat.
Ja, was hat's damit eigentlich auf sich? Das ist gar nicht so einfach, aber wir versuchen es hier mal runterzubrechen. Also erstmal, was eine DNA überhaupt ist. Also DNA steht für, jetzt aufpassen, Desoxyribonukleinsäure, auf Deutsch also eigentlich DNS wegen der Säure hinten, also Acid auf Englisch. Und darauf sind unsere Erbinformationen gespeichert, also der Grundplan für unseren Körper. Und die Gene, die entscheiden ja vor allem viel darüber, wie wir aussehen. Also zum Beispiel, ob wir grüne oder braune Augen haben, welche Form unser Gesicht hat, ob wir Sommersprossen haben oder nicht. Und das ist der Grundbauplan für unseren Körper.
Und dieser Plan, den haben wir in jeder Zelle unseres Körpers. Also zum Beispiel in unseren Haaren, im Blut, im Speichel, aber auch in schon klitzekleine Hautschuppen. Auch da ist er hinterlegt. Deshalb ist das Ganze auch so spannend für die Forensik. Die Struktur der DNA, die könnt ihr euch vorstellen wie eine Wendeltreppe vielleicht. Sie wird auch Doppelhelix genannt, denn sie besteht aus Basen, die sozusagen, um bei diesem Bild zu bleiben, die Treppenstufen bilden, und Zucker und Phosphat, die bilden das Treppengeländer. Und wenn man diesen Doppelhelixstrang auseinanderdrehen würde, dann hätte man eine einfache Leiter, aber bei der DNA ist die Leiter ineinander verdreht und bildet eine kompakte Doppelhelixstruktur, also zwei Stränge, die ineinander verschlungen sind.
Davon schaut ihr euch am besten mal ein Modell an, weil es ist irgendwie nicht ganz so einfach vorzustellen. Wir hängen euch hier auf jeden Fall mal einen Link an, wo ihr euch dieses Modell angucken könnt. Und wenn euch die Geschichte der DNA-Entdeckung interessiert, dann hört gerne mal bei Behind Science rein. Da haben wir da eine ganze Folge zu gemacht. Die wurde nämlich von Rosalind Franklin entdeckt. Mhm. Aber jetzt erstmal zur Geschichte der forensischen DNA-Analyse. Die beginnt Anfang der 80er Jahre mit den Morden an zwei Schülerinnen in Mittelengland. Die Polizei sichert an den Tatorten zwar zahlreiche Spuren, kann den Täter aber nicht eindeutig überführen.
Und deshalb geht die Suche weiter, bis der Ermittler dieses Falls plötzlich von einem Biochemiker hört, von Alec Jeffries, der mit DNA-Material gerade versucht, zu genetisch bedingten Krankheiten zu forschen. Und dieser Alec, der beobachtet jetzt, es gibt ganz spezielle Wiederholungen in der DNA, die unsere Gene einzigartig machen. Diese Wiederholungen sind für jede Person so individuell, dass man ohne Zweifel einzelne Personen anhand der DNA unterscheiden kann. Das heißt, er ist der Entdecker unseres genetischen Fingerabdrucks, den man jetzt natürlich auch super für die Ermittlung nutzen kann.
Das ist wirklich ein Meilenstein in der Forensik und auch darüber hinaus natürlich in der genetischen Forschung. Mhm. Und die Entdecker des Falls mit den zwei ermordeten Schülerinnen nutzen jetzt diese Erkenntnisse für ihre Ermittlungen, um den richtigen Täter zu finden. Und zwar laden sie 50 Männer ein, Blut- und Speichelproben abzugeben, aber tatsächlich ist der Täter nicht darunter. Denn der hat sozusagen vorausgeschaut, er hat einen Kollegen aus seiner Bäckerei bezahlt, für ihn diese Blutprobe abzugeben, damit er selber da nicht hingehen muss. Hm. Und dieser Kollege ist aber nicht ganz so clever. Der verplappert sich nämlich an so einem Kneipenabend irgendwie bei einem Bierchen und eine Frau hört mit und meldet das der Polizei. Und so wird der echte Täter in diesem Fall überführt.
Ja, vielleicht können wir ganz kurz nochmal erklären, wie diese Analyse genau funktioniert. Zu den DNA-Proben werden dafür nämlich bestimmte Enzyme gegeben, die docken an für sie passende Stellen der DNA-Stränge an und spalten sie genau an diesen Stellen. Und weil diese Stellen bei uns allen eben woanders liegen, entstehen dann so Bruchstücke, es entsteht ein Muster, das für jeden Menschen, nur mit Ausnahme von eineigen Zwillingen, völlig individuell ist. Das heißt, man kann mit der DNA-Analyse ein individuelles DNA-Muster sichtbar machen.
Eben den genetischen Fingerabdruck. Mhm. Man kann an der DNA theoretisch auch ablesen, wie ein Täter aussieht. Also nicht nur herausfinden, ist er das oder ist er das nicht, sondern auch nur mit dieser DNA-Analyse herausfinden, wie könnte der potenzielle Täter denn aussehen? Diese Infos sind ja alle in der DNA hinterlegt. Das ist sozusagen das Besondere daran. Allerdings wird das zumindest in Deutschland immer wieder kritisiert und ist auch erst seit ein paar Jahren zulässig. Dazu aber später mehr.
Zurück zu Michelle. Vermutlich würde ihre Akte noch heute im Archiv verstauben, gäbe es nicht jene Cold Case Detectives, die es sich zur Aufgabe machen, alte Fälle durchzugehen und nach neuen Beweisen zu suchen. Wenn die Jahre vergehen, ändert sich ja vielleicht auch der eine oder andere Blickwinkel oder ein Zeuge traut sich doch endlich was zu sagen. Und wie wir gerade gelernt haben, hat sich ja auch die Wissenschaft verdammt stark weiterentwickelt. Wir schreiben mittlerweile das Jahr 2006 und DNA ist kein Fremdwort mehr in der Forensik. Ein Cold Case Detective nimmt sich gerade Michelles Akte vor, als ihm etwas auffällt.
Bei den Untersuchungen damals wurde festgestellt, dass neben dem Blut von Michelle auch fremdes Blut im Auto war, nämlich am Schalthebel und am Rücken von Michelles Kleid. Die Vermutung liegt natürlich nahe, dass Michelle sich bei dem Angriff so stark gewehrt hat, dass sie dabei auch ihren Mörder verletzt haben könnte. Da Fasern von Gummihandschuhen im Auto gefunden wurden, geht man von einer Schnittwunde an der Hand aus. Die Mordwaffe ist vermutlich rutschig geworden, weshalb sie beim Kampf dann abgerutscht und der Täter sich durch die Handschuhe selbst damit geschnitten hat.
Es gibt also Blut, das vermutlich vom Täter stammt und das die Polizei direkt zu Michelles Mörder führen könnte. Der Ermittler lässt also einen DNA-Test von dem fremden Blut machen, aus dem dann ein DNA-Profil entwickelt wird. Dieses Profil lädt der Detective dann in das sogenannte Combined DNA Index System oder auch einfach CODIS hoch. CODIS ist eine nationale Datenbank in den USA, in der DNA-Profile von Tatorten gespeichert werden. Das heißt, sollte Michelles Mörder in den letzten Jahren noch einmal straffällig gewesen sein, ist es gut möglich, dass die Datenbank einen Treffer anzeigt. Dann wäre der Mörder schnell überführt.
Das wäre ja zu schön gewesen, doch so einfach ist es leider nicht. CODIS kann nämlich keine Übereinstimmung mit der Täter-DNA finden. Also gehen die Ermittler die Verdächtigen auf ihrer Liste Name für Name durch und bitten jeden Einzelnen um eine DNA-Probe, einschließlich Andy, Michelles Ex-Freund. Obwohl man Andy damals nichts nachweisen konnte, ist der Verdacht gegen ihn aber nie wirklich verschwunden. Das ist übrigens auch ein Grund, warum er nach dem Schulabschluss so schnell aus Cedar Rapids weggezogen ist. Wie hätte er auch in der Stadt leben sollen, in der ihn viele insgeheim für den Mörder halten? Auch Janet und Albert, Michelles Eltern, haben ihn bis zu ihrem Tod verdächtigt, ohne jemals konkrete Beweise für ihren Verdacht zu haben. Und das muss schon echt verdammt hart sein.
Andy willigt ein, die DNA-Probe abzugeben. Würde er sich weigern, hätte er sich nur verdächtig gemacht. Und so kann er seine Unschuld nun ein für alle Mal beweisen. Und tatsächlich, es gibt keine Übereinstimmung zwischen seiner und der Täter-DNA. Andy ist unschuldig und endlich hat er es schwarz auf weiß.
Und das müssen wir uns nur noch mal kurz vorstellen an der Stelle. Der wurde ja fast ein Vierteljahrhundert unterschwellig und ohne Beweise als Mörder abgestempelt. Und gerade wenn so ein Gerücht erstmal im Umlauf ist, dann ist das ja bereits in vielen Köpfen fest verankert und es ist total schwierig, da wieder rauszukommen, ne? Obwohl es dann auch die Auflösung gab, wenn auch viel später. Aber das muss für ihn total hart gewesen sein, dass er ja nichts gemacht hat, aber trotzdem haben ihn viele einfach als den Mörder verurteilt.
Und wie mit Andy läuft es auch bei den anderen Namen auf der Liste. Ein Verdächtiger nach dem anderen wird ausgeschlossen, bis man zu einem gewissen Dennis kommt. Dennis gilt schon seit Beginn der Ermittlungen als verdächtig, doch man konnte ihm nie etwas nachweisen. Vielleicht ändert sich das jetzt ja.
2006 ist Dennis Mitte 50 und verbüßt eine lebenslange Haftstrafe wegen schwerer Vergewaltigung. Er ist im September 1979, also gute drei Monate vor Michelles Tod, in Cedar Rapids in das Haus einer Frau eingebrochen, hat ihr ein Messer an die Kehle gehalten und gedroht, ihre schlafenden Kinder zu töten, wenn sie sich wehrt. Dann hat er ihr die Hände mit Klebeband hinter dem Rücken gefesselt, sie geknebelt und schwer missbraucht. Mehr gehen wir an der Stelle nicht ins Detail.
Zwar wurde Michelle nicht vergewaltigt, aber wer weiß schon, was ihr Mörder für Pläne mit ihr gehabt hätte, wäre er nicht in einem Kampf um Leben und Tod verwickelt worden. Zeit und Ort würden passen. Da war Dennis nämlich in Cedar Rapids und auf freiem Fuß. Über das Gefängnissystem hat die Polizei Zugang zu seiner DNA und ist deshalb nicht darauf angewiesen, dass der Mann mit ihnen kooperiert. Sie lassen die DNA also analysieren. Und kein Match. Dennis war es nicht. Er stirbt 6 Jahre später im Alter von 61 Jahren an Darmkrebs und war nach seiner Verurteilung nie wieder ein freier Mann.
Ein anderer Name auf der Verdächtigenliste ist Michelles Schwager, also der Mann von ihrer älteren Schwester Janelle. Der Schwager ist dank eines anonymen Hinweises in Form eines handgeschriebenen Briefes überhaupt erst auf diese Liste gekommen. Aufgrund seiner DNA kann aber auch er als Verdächtiger wieder ausgeschlossen werden. Und so läuft es mit den übrigen Namen weiter, bis letztendlich gar keiner mehr auf der Liste steht.
Doch man gibt die Hoffnung nicht auf. Immerhin ist die Polizei heute nun schon ein großes Stück weitergekommen als die Ermittlungen damals. Selbst für den Fall, dass der Täter mittlerweile verstorben ist, so würde auch eine DNA-Probe der Eltern oder der Kinder dabei helfen, den Mann zu identifizieren. Das Ding ist nur, wenn der Täter selbst tot ist, sind es die Eltern vermutlich auch. Und wer weiß, ob der Mann überhaupt Kinder hat. Aber das wird man hoffentlich alles noch herausfinden.
Werbung. Zwischendurch snacken ist lecker und macht auch Spaß. Gerade wenn man sich durch ganz viele neue Dinge probieren kann. Aber oft fühle ich mich danach ein bisschen schlechter als vorher, denn man hat schon wieder was Ungesundes gegessen. Viel zu viel Zucker, ihr kennt das alle. Und oft hat man diesen Heißhunger auf was Süßes ja nur, weil man eh schon gestresst ist. Aber ganz darauf verzichten möchte ich auch nicht, denn so ein Verbot, so ein Verzichten, das funktioniert bei mir jetzt nicht so gut. Darum mag ich auch den Ansatz von Ahead so. Ahead macht super leckere Snacks mit wenig Zucker, wenig Fett, aber dafür viel Protein. Dadurch wird Snacken gesünder. Ihr müsst nicht darauf verzichten und kein schlechtes Gewissen mehr haben.
Und lecker sind die Produkte von Ahead auch noch. Ich habe neulich mit Freunden die Fluffy Hearts Gummies ausprobiert, also weiche Fruchtgummis mit wenig Zucker. Und die sind auch echt gut angekommen. Da sind so rote und grüne Herzen drin, süße Erdbeere und säuerlicher Apfel. Und da ist eben auch 98% weniger Zucker drin als in herkömmlichen Fruchtgummis.
Ich bin ja eigentlich auch Team Süß, aber mein heutiger Tipp sind die Crispies von Ahead mit Paprikageschmack, die Patrick mir heute übrigens neu mitgebracht hat, weil ich alle schon aufgegessen habe. Abends schön auf der Couch, während man Serien schaut, da sind die wirklich perfekt. Und unter anderem dadurch, dass die gebacken und nicht frittiert sind, haben die Crispies 60% weniger Fett als herkömmliche Alternativen. Gerade mal 99 Kalorien pro Portion und 24% Protein. Da habe ich also kein schlechtes Gewissen nach dem Serienabend.
Wenn ihr jetzt Lust auf gesündere Snacks bekommen habt, dann geht mal auf ahead-nutrition.com. Mit dem Code SCHWARZEAKTE, zusammengeschrieben, bekommt ihr noch 10% Rabatt. Und ihr unterstützt damit auch gleichzeitig noch unseren Podcast. Also vielen Dank fürs Zuhören und für eure Unterstützung.
Werbung Ende. Die Polizei hält im Oktober 2006 eine Pressekonferenz ab und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung einer männlichen Person, die zur Zeit des Mordes eine Schnittwunde an der Hand hatte. Für Hinweise, die zur Verhaftung führen, wird sogar eine Belohnung ausgesprochen, nämlich $10.000, die zur Hälfte von Michelles Familie gezahlt wird. In den nächsten 2 Jahren erhält die Polizei eine Reihe von Anrufen, doch wieder führt kein einziger Hinweis zu einer DNA-Übereinstimmung mit der Blutprobe.
2009 richtet die Polizei eine Cold Case Unit ein, die rund 150 Fälle mit der Hilfe von DNA-Analysen neu aufrollen wird. Michelles Fall ist einer davon. Doch auch diese Unit schafft es nicht, eine Übereinstimmung für die Täter-DNA zu finden. Und so vergehen wieder viele Jahre.
Bis ein Detective 2017 eine Idee hat, wie man den DNA-Beweis neu auswerten könnte. Er beauftragt eine Firma, die sich auf DNA-Phenotyping spezialisiert hat. Und jetzt wird's höchst interessant, denn wir haben ja gerade von Behind Science erfahren, dass man anhand der DNA auch ablesen kann, wie ein Täter aussieht. Und das nennt sich DNA-Phenotyping. Genau das ist jetzt also der Plan des Detectives. Er möchte mithilfe der DNA ein Phantombild erstellen.
Wie genau es funktioniert, die DNA zu knacken, welche Informationen alle in unserem Erbgut gespeichert sind und was dabei die Hürden sind, das erklären uns nochmal Marie und Luisa.
Ja, Leute, wir haben es vorhin schon angedeutet. Aus der DNA lässt sich so einiges ablesen. Super praktisch, weil man natürlich ja auch unter Umständen Täter und Täterinnen überführen kann. Also man erfährt zum Beispiel, welche Haar- und Augenfarbe eine Person hat, welche Hautfarbe sie hat und so weiter. Außerdem kann man die biografische Herkunft und das Alter bestimmen. Ja, praktisch. Aber.
Genau, das Aber ist, das Aussehen eines Täters durfte zum Beispiel in Deutschland bis 2020 nicht ausgelesen werden. Anfang 2020 wurde dieses Gesetz dann angepasst und nun darf die Methode auch in Deutschland unter bestimmten Regeln durchgeführt werden. Der Grund, warum das überhaupt so lange gedauert hat, ist, es gab viele Jahre Kritik an der Methode.
Und das hat einen bestimmten Hintergrund, denn aus einer DNA-Probe lässt sich grundsätzlich nur eine Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes äußeres Merkmal ableiten. Also das ist jetzt nicht, als würde man quasi ein verspätetes Foto von diesem Täter machen, sondern es ist eben immer eine Wahrscheinlichkeit, die zwar im hohen Prozentbereich liegt, variiert aber je nach Augen-, Haar- oder Hautfarbe und sogar je nach Studie. Dass es das eine Gen für ein bestimmtes Merkmal gibt, ist ebenfalls ein Trugschluss. Eine Studie in Nature Genetics fand zum Beispiel heraus, dass allein die Haarfarbe wahrscheinlich von 124 Genregionen beeinflusst wird. Also Wahnsinn. Ja. Alles andere, nur nicht dieses eine Gen für diese eine Haarfarbe.
Und dann kommt da natürlich noch hinzu bei der Haarfarbe, das ist jetzt irgendwie ein sehr praktisches Beispiel, die kann man natürlich auch ändern. Also ich kann mir die Haare färben, sie können nachdunkeln, man kann vielleicht mittlerweile graue Haare haben. Das heißt, es gibt Dinge, die kann man auch mit der DNA nicht sichtbar machen und nicht eindeutig vorhersehen.
Genau, das ist eben ein Problem. Besonders große Kritik gab es aber in Bezug auf die Herkunftsanalyse durch die DNA. Zum Beispiel vom Zentralrat Deutscher Sinti und Roma. Die haben darauf hingewiesen, dass so eine Herkunftsanalyse schnell kollektiv eine ganze Volksgruppe unter Generalverdacht stellen kann.
Tatsächlich ist es zu so einem Fehler gekommen. Bei einem Opfer der NSU-Morde hat eine Herkunftsanalyse ergeben, dass der Täter den Sinti und Roma angehört. Das war aber, wie sich später herausstellte, ein Fehler. Und diese Minderheit geriet trotzdem total in den Fokus der Polizei und auch der Medien. Und der Fall wurde dann bekannt als das Heilbronner Phantom. Ja, es war eben nur ein Phantom, ein Fehler, der da wegen einer DNA-Analyse gemacht wurde.
Und danach dann quasi sozusagen wiederherzustellen, ey Leute, das war niemand der Sinti und Roma, ist dann halt schwierig. Dann ist in den Köpfen drin, okay, die sind kriminell gewesen und das fördert natürlich Diskriminierung und Rassismus. Also etwas, wo man auf jeden Fall kritisch drauf schauen sollte. Mittlerweile dürfen aber auch in Deutschland mehr Infos mithilfe der DNA ermittelt werden, aber nur, wenn alle anderen Beweise ins Leere laufen. Also wenn es zum Beispiel keine Zeugen oder Bilder aus Überwachungskameras gibt. Also da ist die Forensik relativ streng und ich finde auch zu Recht.
Ja, die Forensik und unser Strafrecht ist da streng. Also DNA-Phenotyping sollte nicht leichtsinnig eingesetzt werden, kann aber im Zweifel wichtige Infos über eine Person offenlegen. In den USA wird mit dieser Methode auch ein bisschen freier umgegangen.
Aus dem Blut des Täters wird also nun mit Hilfe eines Computers ein Phantombild von Michelles mutmaßlichem Mörder erstellt. Das kostet die Polizei, nur mal so nebenbei, $5,000. Aber das ist es wert. Der Mann auf diesem Phantombild sieht ganz anders aus als der Mann, von dem zu Beginn der Ermittlung eine Phantomzeichnung angefertigt wurde. Und ihr erinnert euch, die Zeichnung basierte auf zwei Zeugenaussagen, denen ein Mann in der Nähe von Michelles Auto aufgefallen war, mit dunklen, lockigen Haaren und tiefliegenden, mandelförmigen Augen.
Die DNA des Täters zeichnet nun ein ganz anderes Bild. Darauf ist ein weißer Mann mit blondem Haar und blauen, eher runden Augen zu sehen. Einmal, wie er 1979 ausgesehen haben könnte und wie er jetzt aussehen könnte. Also mit ein paar Falten mehr und zurückweichendem Haaransatz. Er wird sowohl mit längeren Haaren als auch mit kurzen abgebildet. Zum ersten Mal, seit Michelle vor 37 Jahren erstochen wurde, kann ihre Schwester dem mutmaßlichen Mörder sozusagen in die Augen sehen. Wir verlinken euch die Computerphantombilder in den Shownotes. Werft da gern mal einen Blick drauf.
Die Hoffnung ist jetzt, dass irgendjemand den Täter auf den neuen Phantombildern erkennt und sich meldet. Die Polizei hält wieder eine Pressekonferenz ab, auf der die Bilder der Öffentlichkeit präsentiert werden und weist dabei nochmal auf die Belohnung von $10,000 für Hinweise hin, die zur Festnahme führen. Und dann kommt wieder alles anders als gedacht.
Ein Jahr später, nämlich 2018, gibt ein Ermittler die DNA-Daten in GetMatch ein. Das ist eine öffentliche Webseite, auf der die User freiwillig ihre DNA abgeben, um ihre ethnische Herkunft zu testen und biologische Verwandte zu finden. Tatsächlich haben wir über die Datenbank auch schon bei einem anderen Fall gesprochen, und zwar in Folge 18, als es um den Golden State Killer ging. Hört da also gerne mal rein. Und tatsächlich erhält der Beamte in GetMatch endlich einen Treffer. Kein direkter Treffer, aber sie finden eine Person, die DNA mit dem Täter teilt, und zwar in großem Umfang.
Diese Person heißt Brandy und wohnt in Vancouver, Washington. Die Polizei nimmt jetzt Kontakt auf und Brandy zeigt sich auch kooperationsbereit. Mit ihrer Hilfe erstellen die Beamten im Laufe der nächsten Wochen einen Familienstammbaum, der 4 Generationen zurückreicht. Dank weiterer DNA-Proben der einzelnen Kernfamilien kann die Polizei den verdächtigen Kreis auf 3 Brüder eingrenzen, auf Donald, Kenneth und Jerry.
So nah waren sie dem Mörder von Michelle noch nie. Jetzt darf bloß kein Fehler passieren. Man entscheidet sich, extra vorsichtig zu sein und heimlich DNA-Proben der 3 Brüder einzusammeln. Bei 2 sind es weggeworfene Strohhalme, bei dem 3. fischt ein Beamter eine benutzte Zahnbürste aus dem Mülleimer. Das Vorgehen ist natürlich fragwürdig und wird auch später vor Gericht für hitzige Diskussionen sorgen, aber die Polizei kommt an ihr Ziel.
Die Brüder Kenneth und Donald können bei dem anschließenden Vergleich ausgeschlossen werden. Nicht aber der 3. Bruder, Jerry. Seine DNA stimmt mit der überein, die man im Auto und auf Michelles Kleid gefunden hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine andere Person dasselbe DNA-Profil haben könnte, liegt bei 1 zu 100 Milliarden. Das ist also nahezu unmöglich.
Am 19. Dezember 2018 klopft die Polizei bei Jerry an, um ihn zu befragen. Den Tag haben sie nicht zufällig ausgewählt. Es ist der Jahrestag von Michelles Mord. In der Zeitung wurde wie jedes Jahr ihr Foto abgedruckt. Man hofft, Jerry sei an diesem Tag offener für ein Gespräch, weil er vielleicht ein schlechtes Gewissen haben könnte.
Aber nichts dergleichen. Man will ihn nach einer Erklärung fragen, warum seine DNA am Tatort gefunden wurde, und ihn bitten, eine offizielle DNA-Probe abzugeben, um das Match zu bestätigen. Jerry betont aber, er wisse nicht, wie seine DNA in das Auto gelangt sein könnte. Er sagt, dass er sich an den Fall aus den Nachrichten erinnert, aber dass er Michelle gar nicht kennt und auch nichts mit ihr zu tun hatte. Abgesehen davon habe er auch gar keine Erinnerung, jemals am Tatort gewesen zu sein.
Zuerst weigert Jerry sich, seine DNA auch ganz offiziell abzugeben, lässt sich aber umstimmen, als die Polizei ihm einen richterlichen Beschluss für die Entnahme zeigt. Die Ermittler machen Fotos von seinen Händen und Armen in der Annahme, dass er von dem Angriff vielleicht noch Narben haben könnte.
Und dann klicken die Handschellen. Man beschließt, kurzen Prozess zu machen und Jerry direkt mit aufs Revier zu nehmen, um ihn dort in Ruhe weiter zu befragen. Während des ganzen Gesprächs und sogar während der Festnahme zeigt Jerry so gut wie keine Gefühlsregung. Im Polizeiwagen liest ein Ermittler ihm seine Rechte vor. Daraufhin sagt Jerry etwas höchst Interessantes, denn er macht eine Bemerkung über Blackouts, also wenn man sich manchmal nicht mehr an Dinge erinnern kann, die man erlebt hat.
Allerdings erklärt Jerry nicht weiter, was genau er damit meint. Vielleicht, so eine naheliegende Vermutung, bereitet er bereits seine Verteidigung vor und legt sich eine Geschichte zurecht, die sein Blut in Michelles Auto erklären könnte. Auf jeden Fall wird 39 Jahre nach dem Tod von Michelle Jerry offiziell des Mordes angeklagt.
Zum Zeitpunkt seiner Festnahme ist Jerry 64 Jahre alt. Bei der Tat war er 25. Er kann also nach dem Mord einen Großteil seines erwachsenen Lebens ungestört verbringen. Er heiratet und bekommt mit seiner Frau 3 Kinder. Die Familie ist glücklich. Bis Jerrys Frau 2008 Suizid begeht. Die Hintergründe dazu kennen wir leider nicht. Für Jerrys Kinder ist klar, ihr Vater, ihr einziges noch lebendes Elternteil, ist doch kein Mörder. So etwas würde er niemals tun. Nicht er. Nicht so ein liebevoller Familienvater.
Wenn man Fotos von damals, auf denen er Mitte 20 ist, mit dem Phantombild vom DNA-Phenotyping vergleicht, dann fällt direkt auf, wie ähnlich sich der reale und der computergenerierte Jerry sind. Das zeigt einfach wieder, wie weit die Technik heute schon vorangeschritten ist. So umstritten das Thema des DNA-Phenotypings auch ist, so wichtig ist es in diesem Fall, um Gerechtigkeit für Michelle zu schaffen.
Jerry ist ein angesehener Geschäftsmann und besitzt ein Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, elektrisch leitfähige Werkstoffe mit Pulverlack zu beschichten. Online findet man aber nicht viel über ihn. Er führt ein ruhiges Leben in Manchester, einer Kleinstadt mit ungefähr 5000 Einwohnerinnen und Einwohnern, die etwa eine knappe Stunde nördlich von Cedar Rapids liegt. Dort ist er auch aufgewachsen.
Es gibt keine Hinweise darauf, dass Jerry und Michelle sich kennen. Dafür entdeckt die Polizei auf Jerrys Computer andere, aussagekräftige Hinweise. In seinem Suchverlauf finden sich Suchanfragen wie blonde Frauen, Strangulation, Überfälle, Vergewaltigung, Mord, Missbrauch, Vergewaltigung eines verstorbenen Individuums und Kannibalismus. Das ist natürlich kein Beweis dafür, dass Jerry Michelle ermordet hat, aber es lässt tief in seinen Kopf blicken. Denn Michelle war eine sehr, sehr schöne blonde Frau, die vermutlich einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort war.
Niemand weiß, ob Jerry sie schon vor dem Mord beobachtet und beschattet hat oder ob sie ihm zufällig zum Opfer gefallen ist, weil er generell an jenem Tag nach blonden Frauen Ausschau gehalten hat, an denen er seine Mordfantasien ausleben kann. Es sieht aber alles danach aus, als sei er bereits mit dem Vorhaben, jemanden zu töten, von Manchester nach Cedar Rapids gefahren. Was genau ihn dazu getrieben hat, das ist unklar. Sein Motiv ist bis heute nicht offiziell bekannt.
Jerrys Verhaftung löst ein Flüstern über zwei seiner Familienmitglieder aus, deren Leben eine schicksalshafte Wendung genommen hat. Einmal der Suizid seiner Frau, die Jerrys Festnahme und den Mordverdacht gegen ihn gar nicht mehr miterlebt hat, und dann ist da die Sache mit seinem Cousin, der am 19. Dezember 2013, also genau 34 Jahre nach Michelles Tod, verschwunden ist und danach nie wieder gesehen wurde. Offiziell gäbe es aber keinen Grund, Jerry in einen der beiden Fälle zu verdächtigen, teilen die Behörden mit.
Nach einigen Verzögerungen beginnt der Prozess gegen Jerry am 10. Februar 2020, also am Anfang der Corona-Pandemie und ein gutes Jahr nach seiner Festnahme. Auf der einen Seite im Saal sitzen die Hinterbliebenen von Michelle, auf der anderen Seite die von Jerry. Beide Seiten sind fest von der Schuld bzw. der Unschuld des Angeklagten überzeugt.
Die Verteidigung bringt wieder den Punkt auf, den wir vorhin schon angesprochen haben, dass die DNA-Probe, die zu Jerrys Verhaftung führte, ohne seine Zustimmung oder sein Wissen entnommen wurde. Man hofft, so die DNA-Analyse als Beweismittel auszuschließen, da die Anklage ja hauptsächlich darauf aufbaut. Die Verteidigung argumentiert weiter, dass Jerry mit seiner Familie kurz vor Michelles Tod in dem neuen Einkaufszentrum in Cedar Rapids gewesen ist und seine DNA so auch aus Versehen an Michelle gelangt sein könnte.
Wirklich stichhaltig ist die Argumentation allerdings nicht. Es ist ja nicht einfach so irgendeine DNA von ihm in Michelles Auto gelangt, sondern wir reden ja hier über Blut. Und zwar auf dem Schalthebel und der Rückseite von Michelles Kleid. Blut ist ja kein Haar, das zufällig mal irgendwo hängen bleibt und es lässt sich nur auf eine Weise erklären. Ganz abgesehen davon hatte Michelle an dem Abend Kontakt zu zahlreichen Menschen, denn sie war ja bei einem Schulchorbankett. Von keinem einzigen ihrer Freunde wird die DNA im Auto gefunden. Und das, obwohl sie viele davon ja sogar umarmt hat.
Ausschlaggebend ist außerdem die Aussage eines Insassens namens Michael, der Jerry im Gefängnis kennengelernt hat. Beide haben häufiger zusammen Karten gespielt und dabei hat Jerry ein paar Sachen gesagt, die sich bei Michael eingebrannt haben. Michael hat Jerry nämlich direkt herausgefragt, ob er Michelle getötet hat, und Jerrys Antwort war, dass er nicht darüber reden könne.
Jerry habe außerdem zu Michael gesagt, dass es egal sei, wie sich der Fall noch entwickle. Er fühle sich sowieso als Gewinner, weil er all die Jahre in Freiheit genießen und mit seiner Familie zusammen sein durfte, was Michelle nicht möglich war. Aber es kommt sogar noch dicker, denn als Michael wiederholt beim Kartenspiel gewinnt, da soll Jerry zu ihm sowas gesagt haben wie: Wenn du mich weiterschlägst, dann nehme ich dich mal mit zum Einkaufszentrum. Diese Dinge erzählt Michael in einer 48-Hours-Doku.
Am 24. Februar 2020, also genau 2 Wochen nach Prozessbeginn, verkündet die Jury nach 3-stündiger Beratung ihr Urteil. Sie erklären Jerry des Mordes ersten Grades für schuldig. Auf der Seite von Jerrys Familie ist es daraufhin totenstill. Auf Michelles Seite ist erstes erleichtertes Schluchzen zu hören. Michelles Schwester Janelle, ihr Mann und deren ältester Sohn umarmen sich. Beide waren als Unterstützung im Gericht dabei.
Die Gerechtigkeit hat also gesiegt. Jerry muss für den Rest seines Lebens ins Gefängnis. Das Gesetz in Iowa sieht vor, dass Mord ersten Grades mit lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung bestraft wird. Michelles Schwester Janelle sagt später in einem Interview: Wir kennen die Gründe und einige Details nicht genau, aber wir wissen definitiv, wer es getan hat, und das war uns sehr wichtig. Ich wünschte, meine Eltern könnten hier sein, um das zu sehen.
Vielleicht haben Janet und Albert den Urteilsspruch ja auf irgendeine Weise mitbekommen. Man weiß es nicht. Niemand kann sagen, was nach dem Tod kommt. Aber die Vorstellung tut gut, dass ihre Seelen nun endlich Frieden finden, in dem Wissen, dass die Gerechtigkeit gesiegt hat. Durch das Urteil bekommt Michelle ihr Leben nicht zurück, aber ihr Mörder darf seines nicht länger in Freiheit leben.
Ja, ein ziemlich krasser Fall war das. Ein Fall, der unter anderem mit einer sehr umstrittenen Methode gelöst werden konnte. Was denkt ihr über DNA-Phenotyping? Sollte diese Methode öfter eingesetzt werden, auch hier in Deutschland? Oder seht ihr das Thema eher kritisch, weil ihr vielleicht Sorge wegen des Datenschutzes habt? Und was wir uns ganz zu Anfang ja auch gefragt haben: Würdet ihr wissen wollen, was im Leben noch bevorsteht und auch wann es passiert? Über diese Frage könnt ihr bei Spotify oder nächste Woche dann auch auf Instagram abstimmen. Und an der Stelle möchten wir ein riesengroßes Dankeschön an Luisa und Marie aussprechen vom Podcast Behind Science. Den Link zu ihrem Podcast findet ihr natürlich auch in den Shownotes, hört da gerne mal rein. Denn die beiden sprechen in ihrem Podcast über die verrückten Geschichten, die hinter wissenschaftlichen Entdeckungen und Erfindungen stecken. Und sie haben auch zum Beispiel eine Folge über die Entdeckung der DNA gemacht. Da gab es nämlich so einige Ungereimtheiten, denn der wahren Entdeckerin wird ihre Entdeckung geklaut. Das ist die Folge über Rosalind Franklin, hört da gerne mal rein.
Also es gibt viel zu besprechen nach der Folge. Wir sind also wirklich gespannt, auch darüber, wie ihr überhaupt diesen wissenschaftlichen Input fandet. Schreibt uns das auch gerne mal, entweder per E-Mail oder per Instagram. Beides findet ihr in den Shownotes. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns kommende Woche Dienstag auf allen Podcast-Streaming-Plattformen, die es gibt. Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Silva Hanekamp und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.
Mike Tirico here with some of the 2024 Team USA athletes. What's your message for the team of tomorrow?
To young athletes, never forget why you started doing it in the first place.
You have to pursue something that you're passionate about.
Win, lose, or draw, I'm always going to be the one having a smile on my face.
Finding joy in why you do it keeps you doing it.
Be authentic, be you, and have fun.
Joy is powering Team USA during the Olympic and Paralympic Games. Comcast is proud to be bringing that inspiration home for the team of tomorrow.